Hallo Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser Stuart Cording. Ich bin der Meinung, dass Gründer nicht gleichgestellt sind. Zum Beispiel der Informatiker, der eine Idee für eine neue Dinge-as-a-Service-Plattform hat, muss sich nur abends hinsetzen und etwas Software schreiben. Dazu gibt es etliche Bibliotheken und Open-Source-Projekte, auf der er sich stützen kann, und alles ist gratis. Und wenn du einen Server brauchst, gibt es eine kostenlose Option bei AWS & Co. Der Hardware-Entwickler hat es aus meiner Sicht deutlich schwieriger. Ja, es gibt kostenlose CAD-Tools, aber irgendwann werden Platinen, Bauelemente und Testmessgeräte benötigt. Und bevor das resultierende Produkt verkauft werden kann, muss ein EMV-Test abgeschlossen und die nötigen Zertifikate ausgestellt werden. All dies braucht Geld. Aber vielleicht übertreibe ich. Um mir eine bessere Meinung bilden zu können, spreche ich heute mit Christopher Nigischer und Leo Mustafa von Considerit. Wir werden uns über die Entwicklung von einer Vehicle-to-X oder V2X-Hardware-Lösung unterhalten, woran das Team gerade arbeitet. Hoffentlich werden wir auch herausfinden, ob die Entwicklung von Hardware tatsächlich teurer ist als die von Software. Auch das Thema Fördermittel gehen wir heute an, um zu sehen, wie Hardware-Startups ihr Vorhaben finanzieren können. So, hallo Christopher, hallo Leo, freut mich, dass ihr da seid.
Hi Stuart.
Hallo Stuart.
So, lass uns gleich loslegen. Vielleicht, Christopher, kannst du uns ein bisschen erzählen, was ist deine Laufbahn, wie bist du in diese Karriere gerutscht?
Ja, wie bin ich hier gelandet? Also, mein Name ist Christopher, ich bin ursprünglich aus Österreich. Betriebswirt so von Background und immer im Vertrieb, Business to Business, für Technologiethemen gearbeitet. Ja. Und habe dann vor 14 Jahren die Considerit GmbH gegründet, die ich heute als Geschäftsführer leite. Und in der wir zunächst mit Dienstleistung zu Technologiethemen begonnen haben und uns dann in Richtung Produktgeschäft entwickelt haben, worüber wir heute ja sprechen werden.
Ja, super. Und Leo, wie bist du zu Considerit gekommen?
Ja, Stuart. Mein Name ist Leo Tim Mustafa, kurz Leo. Ich habe in Hamburg Mechatronik studiert und Bachelor- und Masterarbeit zum Thema V2X geschrieben, damals noch bei NXP Semiconductors. Habe darüber auch Christopher kennengelernt und hatte schon immer den Wunsch, was Eigenes aufzubauen. Und während der Zeit im Studium noch nebenbei in der Car-HiFi-Werkstatt gearbeitet, dort Nachrüstung von Autoradios, Navigationssystem betrieben. Und da kam mir irgendwann die Idee dann, diese beiden Welten zu verbinden, V2X, Nachschusslösung. Mit der Idee bin ich irgendwann zu Christopher gekommen und er sagte dann einfach, lass uns das in der Considerit machen. Ja. Brauchst kein neues Unternehmen gründen, den ganzen Stress damit machen, sondern lass uns das hier starten. Und da haben wir das Thema gemeinsam losgetreten, mit einem Werkstudenten gestartet und dann aufgebaut. Mittlerweile bin ich in der Geschäftsleitung der Considerit und verantworte den ganzen V2X-Bereich bei uns.
Ja. Klasse, so super. Dann bleiben wir genau bei diesem Thema V2X. Wir haben so eine rasante Änderung im Automobilmarkt in den letzten Jahren gesehen. So, wenn ich mich richtig gelesen habe, sind in 2023 über 1 Million Battery Electric Vehicles, sogenannte BEVs, verkauft worden. Und wir sehen da so Autos mit reinem Elektrikantrieb kommen schnell an. Ja, die Technik ist da sichtbar und ändert sich schnell. Aber die Technik scheint bisher wenig Einfluss gehabt auf den Verkehrsfluss in unserer Straßen. So, ich habe gelesen, dass die Verkehrsvernetzung, was so V2X ein Bestandteil ist, unsere Rettung sei. So, was ist V2X?
Ja, V2X ist eine Technologie, die es ermöglicht, dass Fahrzeuge miteinander und mit der Infrastruktur kommunizieren können. Das ist aus meiner Sicht der nächste logische Schritt in Richtung automatisiertes Fahren. Okay. Denn es ermöglicht, dass Fahrzeuge Daten in Echtzeit miteinander austauschen. So kann ein Fahrzeug, wenn es eine Vollbremsung macht, sofort eine Nachricht an den Verkehr hinter sich schicken und diesen informieren, Vorsicht, ich bremse hier. Ja. Oder eine Infrastruktur kann einem Fahrzeug sagen, in 3 Sekunden schalte ich jetzt gleich auf grün die Ampel oder auf rot.
Okay.
Dafür braucht es aber spezielle Anforderungen und es gibt spezielle Technologien, die für die Automobilindustrie entwickelt worden sind, die genau das erfüllen, dass wir Daten in Echtzeit kommunizieren, dass Fahrzeuge direkt miteinander kommunizieren, nicht erst zu einem Funkmast, wie es bei normaler Mobilfunkverbindung ist, oder über Backend-Lösungen, wo halt gewisse Latenzen drin sind, sondern Geräte, Fahrzeuge direkt miteinander kommunizieren. Es gibt dann Aspekte wie Security und Privacy, dass man da sehr viele Daten miteinander austauscht, dass es aber auch gesichert sein muss, dass nicht jeder irgendwelche Warnmeldungen aussendet. Man braucht spezielle Berechtigungen, es müssen spezielle Bedingungen erfüllt sein. Und natürlich Datenschutz. Man möchte nicht jeden nachverfolgen, tracken können. Der Leo fährt heute hier lang, fährt jeden Abend hier lang.
Genau.
Da gibt es auch spezielle Mechanismen in dem ganzen V2X-Standard, die genau darauf achten und das nicht ermöglichen.
Ja. Ja, das Ganze scheint sehr komplex zu sein. So, wir sind hier von vielen Firmen abhängig. Ja, wir haben Automobilhersteller, die natürlich Automobile verkaufen wollen. Dann haben wir Firmen, die Infrastruktur, Verkehrsschilder und Verkehrssysteme verkaufen. Vielleicht sind auch Behörden auch im Spiel, weil sie es wollen. So, wer steckt dahinter? Wer hat die Anforderungen festgelegt und entschieden, wie es funktionieren sollte und wie die Technik dann zu implementieren sein sollte?
Also es gibt verschiedene Gremien und Standards, die einen Standard für Europa zum Beispiel definiert haben, dass alle Automobilfirmen miteinander auch kommunizieren. Dass jetzt nicht nur eine Marke unter sich mit seiner Fahrzeugflotte spricht, sondern auch übergreifend. Dass wenn ich mit meinem Auto von Hamburg nach München fahre, genauso mit der Infrastruktur in Hamburg kommuniziere, als auch wie mit der Infrastruktur in München. Da gibt es Standards in Europa, die genau das ermöglichen und abbilden. Es gibt standardisierte Nachrichten, auf die sich alle verständigt haben und somit dieselbe Sprache miteinander sprechen können.
Ja. So eine Herausforderung für mich jeden Tag, wenn ich in die Arbeit fahre, ist die Bahnschränke. Ja, ich würde sehr gerne wissen, ob ich dort 60 Sekunden oder 5 Minuten stehen werde. Ja, wie gesagt, wir brauchen eine Infrastruktur, um dieses Konzept dieser V2X-Network zu unterstützen. Also ein Verkehrsvernetzungssystem sollte dahinter stecken. Und als ich das Thema recherchiert habe, habe ich gesehen, dass zurzeit scheint es nur Teststrecken zu geben, wie zum Beispiel dieser TAV in Hamburg. Das ist diese Teststrecke für automatisierte und vernetzte Fahren. Ich glaube, ihr habt es auch benutzt oder waren auch daran beteiligt. Wie sieht so eine Implementierung aus? Und was ermöglicht sie?
Ja. Wir als Hamburger Unternehmen nutzen die Teststrecke für automatisiertes und vernetztes Fahren sehr gerne, sind dort auch quasi Mitglied. Die Teststrecke sieht so aus, dass quer durch die Stadt unter realen Bedingungen Infrastruktur vernetzt wurde. Die wurden halt ausgestattet mit sogenannten Roadside Units. Das, was wir hier auch auf dem Tisch sehen, eine kleine Box, die mit dem Ampelsteuergerät spricht und dann Daten kommuniziert, Daten empfangen kann. Und wie gesagt, wir nutzen das sehr gerne, denn wir können so unsere Lösungen, unsere Produkte unter realen Bedingungen entwickeln und testen. So haben wir auch unsere Produkte wie die Onboard-Unit, die wir in die Fahrzeuge einbauen, die Anwendungen, die Software, die wir da implementiert haben, auch dort getestet. Wir konnten sehr schnell aus dem Labortesting rausgehen in die reale Welt. Denn zwischen Simulation und echter Welt, da ist nochmal eine große Lücke, vor allem bei Funktechnologie. Das ermöglicht die TAF. Man kann dort automatisierte Fahrfunktionen testen. Wir hatten verschiedene Projekte in Hamburg schon laufen, die sich um autonome Shuttles gedreht haben, wo dann auch Infrastruktur mittels Sensorik eine Art digitalen Zwilling erzeugt hat und dem Fahrzeug sagt, hier, da sind Fahrradfahrer, da sind Fußgänger. Also was ist in Hamburg möglich auf der Teststrecke?
Ja. Eine Teststrecke von ein paar Kilometern in einer Großstadt wie Hamburg, das ist einfach zu überschauen, aber damit es tatsächlich funktioniert, muss es über ganz Deutschland, über ganz Europa ausgerollt werden. Wie sieht es dann momentan aus für die Installation von den nötigen Hardware?
Genau. Das ganze Thema wurde auf solchen Teststrecken, da gibt es auch noch viele weitere in Europa, neben der Teststrecke in Hamburg, erprobt, getestet und geht jetzt immer mehr in Richtung Ausrollen und Serie. Mhm. Wenn wir in Richtung der Automobilindustrie gucken, Volkswagen ist da einer der ersten, der die direkte Kommunikation, das K2X oder V2X, serienmäßig seit dem Golf 8 verbaut, da mittlerweile über 1 Million Fahrzeuge in Europa im Feld hat. Aber auch die Städte kommen jetzt immer mehr. Hamburg hat mit dieser Teststrecke zum Beispiel angefangen. Mittlerweile ist es ein sogenannter Baustandard und es wird jede Kreuzung, die angefasst wird, mit V2X-Kommunikation vernetzt, ausgestattet und ausgebaut. Es gibt noch viele, viele weitere Städte in Europa, um noch vielleicht außerhalb von Deutschland zu gucken. In Österreich, die Asfinag hat die gesamte Autobahn mittlerweile vernetzt. Ja. Und in Deutschland startet jetzt auch die Autobahn GmbH des Bundes, ihre Baustellenwarnanhänger auszustatten, damit quasi vor Kurzzeitbaustellen zu warnen. Und dort stehen noch sehr, sehr viele Themen an, die jetzt immer mehr ins Rollen kommen.
Ja, aber das ist vielleicht auch, weil du vorher diesen Unterschied Software-Hardware-Startups, ne? Die Hardware-Startups müssen die Geräte dann auch ins Feld bringen. Die brauchst die Kunden, die sie kaufen, die sie installieren. Das ist alles finanzieller, aber auch zeitlicher Aufwand, der bei so einer Go-to-Market-Strategie, naja, ich würde jetzt gerne sagen, wir haben den mitgeplant und berücksichtigt. Zum Teil, ja, es spielt uns aber zum Teil auch in die Hände. Also es passt gut zusammen, so wie wir das machen. Ist aber etwas, was Hardware-spezifisch ist und was bei Software andere Herausforderungen mit sich bringt. Vielleicht auch leichter ist wirklich.
Ja, weil der Aufwand, um die Software zu entwickeln, ist überschaubarer. Und aber wenn die Hardware nicht da ist, was kommunizieren kann und nicht installiert ist, weil ein Land sich noch nicht so weit ist, dann egal wie viel Software da ist und Backend-Funktionalität, es ist gar nicht brauchbar. Ne? So, das heißt, dass in unser Straßennetz, unser Straßenverkehrsinfrastruktur, dass wir solche Boxen an jeder Kreuzung, jede Ampel einbauen lassen? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
Genau. Das, was du hier auf dem Tisch siehst, das ist eine sogenannte Roadside Unit. Die kann man dafür nutzen, um Infrastruktur zu vernetzen, auszustatten, dass sie halt mit anderen Verkehrsteilnehmern kommuniziert, Daten austauscht. Zum Beispiel eine Kreuzung, eine Ampel, da wird sowas angebaut, spricht mit dem Steuergerät der Ampel, bekommt Informationen, sendet diese aus, kann anderen Verkehrsteilnehmern mitteilen, hier, ich bin eine Kreuzung an der Position, habe so und so viele Fahrspuren und so sind meine Signalzustände und ich werde voraussichtlich in so und so vielen Sekunden umschalten. Mhm. Damit können aber auch Schilderbrücken auf der Autobahn ausgestattet werden und können dann Informationen wie Geschwindigkeitslimits, aber auch Stauwarnungen etc. aussenden, Warnmeldungen und andere Verkehrsteilnehmer informieren, hier ist eine Gefahrensituation.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, zum Beispiel bei der Feuerwehr, die Feuerwehr rückt aufs Blaulicht an, die würden davon profitieren, zuerst eine grüne Welle zu haben, aber auch einen Verkehr zu haben, die fließt, damit sie schnell ans Ziel kommen. Heißt das, dass wir auch eine zentrale Stelle haben, wo alle Ampelanlagen über V2X gesteuert sind? Oder wie soll es dann funktionieren?
Es gibt da verschiedene Ansätze. In einigen Städten ist es so, dass die Ampeln, die Kreuzungen einen zentralen Verkehrsrechner haben, von dort Informationen bekommen. Es gibt aber auch Städte, wo alles dezentral läuft, wo jedes Steuergerät, jede Kreuzung für sich selber entscheidet. Wir haben für die, wo du die Feuerwehr und Einsatzfahrzeuge ansprichst, eine Lösung entwickelt, unsere Onboard-Unit, eine kleine, kompaktes Gerät, was wir in die Feuerwehr, in die Polizei, in die Einsatzfahrzeuge integrieren, sodass sie dann mit der Kreuzung kommunizieren. Mhm. Wir sprachen drüber, an der Kreuzung hängt so eine Roadside-Unit, die kann dann dieses Signal empfangen. Das Einsatzfahrzeug schickt quasi, sobald das Blaulicht aktiviert ist, eine Meldung, ich bin ein Einsatzfahrzeug im Einsatz. Liebe Kreuzung, schalte mal auf grün.
Ja.
Und das läuft dann direkt. Dadurch, dass wir hier V2X-Kommunikation machen und direkt kommunizieren, spricht dieser Kasten quasi mit der Roadside-Unit, teilt dem auch mit, ich bin hier gerade an dieser Position, fahre mit der Geschwindigkeit von der Richtung auf dich zu. Mhm. Diese Information wird dann weitergegeben ans Steuergerät oder bis hin zum Verkehrsrechner und dann wird entschieden, das Einsatzfahrzeug wird jetzt priorisiert und dann wird entsprechend die Ampelschaltung beeinflusst.
Ja.
Und so kann so ein Einsatzfahrzeug schneller durch die Stadt kommen und schneller Leben retten.
Ich habe auch gelesen, dass es gibt so eine Verkehrssteuerungsfunktionalität in, ich glaube, für das öffentliche Verkehr. So Bussen können über ein analoges System eine Ampel sagen, ich bin da oder bin fast da, bitte eine Weile länger auf grün bleiben. Aber wie sichern wir, dass niemand nachahmt, ein Feuerwehrauto oder Polizeiauto zu sein?
Genau, es gibt auch heutzutage schon im ÖPNV für Busse oder auch Straßenbahnen solche Priorisierungssysteme, die aber auch noch auf alter analoger Technik funktionieren. Das Ganze wird in den kommenden Jahren abgeschaltet. Mhm. Da wird jetzt auch immer mehr V2X zum Einsatz kommen, denn dieselbe Technologie, womit wir Einsatzfahrzeuge beschleunigen können, können natürlich auch den ÖPNV beschleunigen. So kann ein Bus sich bei einer Kreuzung anmelden und sagen, hier liebe Kreuzung, ich bin voll beladener Bus, verspätet 10 Minuten, lass mich mal schneller durch den Verkehr durch.
Ja.
Genau.
So funktioniert das im Endeffekt.
So funktioniert das dann am Ende.
Ja. Du hast schon gesagt, dass gewisse Autohersteller V2X in den Autos eingebaut haben, so der VW ID8 zum Beispiel, glaube ich, war es. Also das Problem, was ich vorhersehe, ist, wir werden viele neue Autos auf den Straßen haben, die mit V2X ausgestattet sind, aber deutlich mehr Autos haben, die gar nicht sich in das System beteiligen können. Sie können nicht von der Vorteile profitieren und sie können nicht auch zu der Informationssammlung beteiligen. Ja, so was ist da? Gibt es eine Nachrüstlösung oder ist das, was wir hier sehen, eine Möglichkeit oder?
Genau, das ist eine Möglichkeit, wie ich eben schon sagte. Wir haben dieses ganze Thema damals gestartet als Nachrüstlösung. Durch meine Erfahrung in dem gesamten Nachrüstbereich haben wir halt eine sehr kleine, kompakte Lösung entwickelt, die man einfach integrieren und nachrüsten kann in die Fahrzeuge. Und wir arbeiten da auch kontinuierlich dran, das halt noch kleiner, noch kompakter, noch einfacher zu machen. Aktuell ist ganz klar der Fokus auf den Einsatzfahrzeugen. Um die erstmal auszustatten, um die zu befähigen, um genau diese Use Cases, Anwendungen, die wir gerade besprochen haben, zu ermöglichen, aber auch in den nächsten Jahren immer mehr auch in den Endkundenmarkt, in den privaten Bereich zu gehen und dort Fahrzeuge nachzurüsten und denen zu ermöglichen, auch daran teilzuhaben. Man muss sich nicht ein nagelneues Auto kaufen, um V2X zu haben, man kann es auch später noch nachrüsten.
Ja, auch mit dem Oldtimer vielleicht.
Auch mit dem Oldtimer vielleicht.
Schauen wir mal. So, wie bist du dann überhaupt zu dieser V2X-Thema gekommen? Ja, so, und warum hast du dann entschieden, ja, ich möchte eine Hardware-Firma mehr oder weniger gründen?
Wie ich eben am Anfang schon ein bisschen erklärt habe, ich habe eine Leidenschaft fürs Automobil und habe relativ früh angefangen, mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen. Habe dann im Studium Mechatronik studiert und bin dann am Ende bei NXP gelandet, habe dort sehr viel in dem Bereich V2X gemacht, habe meine Bachelor- und Masterarbeit zu diesen Themen geschrieben, mich sehr tief mit dieser Technik beschäftigt und es war dann schon immer mein Wunsch, was Eigenes aufzubauen, was Eigenes zu gründen. Mhm. Und mir erschien einfach dieses Thema so spannend und ich sehe da sehr viel Potenzial und Möglichkeit, dass wir dann dieses Thema angegangen sind. Weil ich habe lange gesucht und geguckt, wo gibt's V2X, kann ich mir das irgendwo kaufen, in mein Fahrzeug einbauen, aber habe keine Lösung gefunden. Mhm. Und dachte mir, gut, dieses Problem müssen wir angehen. Wir müssen eine Nachschusslösung für V2X entwickeln. Und hier sind wir jetzt. Das haben wir dann innerhalb der Considered aufgebaut. Ja, jetzt zu den Produkten gebracht.
Ja. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Wieso bist du bei Considerate und nicht eine eigene Firma gegründet?
Ich habe damals ein Projekt gemacht im Bereich V2X. Da war Christopher Projektleiter. Darüber haben wir uns kennengelernt. Und irgendwann bei einem Gespräch habe ich ihm von dieser Idee erzählt. Ich glaube, du fandst sie auch ganz gut. Und dann kam der Satz, lass uns das zusammen machen und komm, mach es in der Considerate. War für mich auch einfacher. Ich musste kein neues Unternehmen gründen, den ganzen Stress am Anfang, sondern konnte gleich loslegen. Die bestehenden Strukturen der Considerate nutzen und habe dann mit einem Werkstudenten angefangen, dieses Thema aufzubauen. Einen ersten Prototypen entwickelt, damals noch die ersten Zeilen Code geschrieben, Systemdiagramme gemalt und so weiter. Dann in Software das geschrieben und dann das Ganze aufgebaut, um jetzt V2X in die Welt zu bringen und den Verkehr damit auch ein Stück sicherer zu machen.
Ja. Und seit wie lange arbeitest du an dieser Lösung? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen beschreiben, so in welche Stufen du das Projekt dann aufgebaut hast.
Also an dem Projekt arbeiten wir seit ungefähr 4-5 Jahren.
Okay.
Genau. Und wir haben erstmal angefangen mit einem ersten Proof of Concept, einen ersten Prototypen aufgebaut. Vieles erstmal in Software, weil für Hardware braucht man sehr viel Geld, Hardwareentwicklung, und haben dann, nachdem wir gemerkt haben, okay, das entwickelt sich in die richtige Richtung, haben damals noch mit großen EVKs, Entwicklungsboards gearbeitet, die es gab für das Thema V2X, bin ich losgezogen und habe wirklich lange nach einer Lösung, nach einer Hardware-Lösung gesucht, denn wir wollten eigentlich gar keine eigene Hardware entwickeln. Wir kommen aus dem IT-Bereich, wir haben unseren Schwerpunkt in der Softwareentwicklung, aber ich habe keine Hardware gefunden, die meine Anforderungen oder unsere Anforderungen erfüllt.
Ja, ja.
Und dann bin ich irgendwann auf einen Hardware-Partner gestoßen, der nach unseren Anforderungen dann eine kleine Hardware für uns entwickelt hat. Wir haben dann die gesamte Software draufgepackt und das Ganze dann quasi gemeinsam in Richtung eines Produkts getrieben. Wie ich gerade eben gesagt habe, angefangen erstmal mit dem ersten Prototypen, das mal ersten potenziellen Kunden gezeigt, erste kleinere Projekte dann auch rangeholt, damit quasi die Entwicklung weiterfinanziert, aber irgendwann wurde das Thema halt größer und größer. Und dann haben wir angefangen, Förderprojekte und Forschungsprojekte mit zu involvieren, weil im Rahmen dieser Forschungsprojekte haben wir natürlich dieses ganze Thema und diese ganze Softwareentwicklung, die Entwicklung der Anwendungen und der Technologie, es ist eine sehr innovative Technologie, vorangetrieben und uns darüber quasi Features und Teile der Entwicklung mit reingeholt in das ganze Produkt.
Ja, ich habe das Gefühl, dass man relativ viel Ausdauer braucht und Geld, nicht nur Geld alleine, oder?
Also wir hatten und haben Respekt vor dem Thema Hardwareentwicklung. Das war jetzt nicht, wie Leo das gerade erzählt hat, nicht die initiale Stoßrichtung, weil wir gedacht haben, meine Güte, was kann da alles schiefgehen, ja?
Ja.
Du möchtest ja nicht, dass das Produkt zurückkommt, sondern irgendwann der Kunde. Aber ein Hardware-Produkt kann eben auch wirklich dir um die Ohren fliegen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und da alles schrittweise zu lernen, es hat sich vieles dann so ergeben. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, das auch jetzt über die Ziellinie und in den Markt zu bringen, in erheblichen Stückzahlen. Mhm. Ja.
Und was für dich das erste Mal, dass du dich mit Fördermitteln als Geldquelle beschäftigt hast? Oder?
Ich bin seit 15 Jahren in diesem Thema und das Projekt, das ich geleitet habe, von dem Leo erzählt hat, war auch ein öffentlich gefördertes Innovationsprojekt. Sodass da also dieser Finanzierungsweg Fördermittel, der besteht schon länger als die Arbeit jetzt an diesem konkreten Projekt. Das Wichtige, das zusammenzubringen war, ne, weil Leo vorher gesagt hat, ja, ich wäre nicht begeistert gewesen von dem Thema. Ich würde sagen, ich bin nach wie vor vor allem begeistert von Leo und habe deshalb ihm vorgeschlagen, komm, lass das zunächst mal innerhalb der Consider It voranbringen, weil klar war, dass wir in einer bestehenden Unternehmung leichter Fördermittel auch akquirieren könnten und damit so eine Kofinanzierung deutlich einfacher ist, als wenn wir alles von Null weg aufbauen müssten.
Ja.
Und die Idee war aber schon dann zu sagen, zu einem späteren Zeitpunkt, wir gründen das Thema dann raus als eigenständige Gesellschaft. Jetzt haben wir da den Purzelbaum rückwärts gemacht, wenn man so möchte. Und Leo ist mittlerweile Gesellschafter der Consider It geworden und Mitglied der Geschäftsleitung, weil das dann auch von Kapitalstärke und allen Verträgen, die sich halt dann bündeln in so einer Gesellschaft, fast leichter darstellbar war oder für uns leichter sich hat realisieren lassen.
Ja. Und warum hast du Consider It gegründet in der ersten Stelle? Was hattest du vor am Anfang?
Boah, ich hatte mich, glaube ich, 2004, 5, 6 verrannt in Großunternehmen und dann gemerkt, oh, das bist du ja nur beschäftigt mit Umorganisation.
Ja. viele Meetings und
viel interner Schwund, ja wenn du
genau
so willst.
Ja.
Und mit einem Kollegen gemeinsam dann beschlossen, das können wir selber besser, näher am Kunden. Und wir haben aber tatsächlich die ersten Jahre vielleicht auch einem Irrweg aufgesessen und gesagt, wir sind offen für Opportunitäten, keine Konzentration auf Kernkompetenzen. Wir machen, was uns vor die Flinte kommt sozusagen. Was interessant war, viel gelernt und viele verschiedene Dinge gemacht, aber je älter wir wurden, umso klarer wurde uns, wir brauchen irgendwo einen Fokus, um irgendwann dann in der Rente auch von dem Laden leben zu können.
Mhm.
Und so hat sich dann die Konzentration auf Produkte ergeben. Die initiale Idee war schlicht und ergreifend, ich befreie mich von diesem Konzernkram, und mache das alleine in einem kleineren Rahmen deutlich besser.
Ja. Und wann war es für dich, Leo, so klar, dass ja, das Geld reicht nicht aus, wir brauchen alternative Geldquellen, und damit wir überhaupt vorankommen können?
Das war relativ früh schon klar, weil als ich gemerkt habe, okay, ich finde keine Hardware, die unsere Anforderungen erfüllt, war irgendwann klar, okay, wir müssen da was Eigenes entwickeln. Software kann man, wie du schon am Anfang so ein bisschen angeteasert hast, relativ einfach entwickeln, in Anführungszeichen. Hardware ist da schon ein bisschen komplexer und auch kostenintensiver, denn du musst da schon ein bisschen um einiges mehr Energie reinstecken, wenn du dann erstmal Platinen bestückst, aufbaust. Wenn dann da Fehler dran sind, dann kannst du die meistens wegschmeißen und dann nochmal neu produzieren. Das kostet dich halt alles sehr, sehr viel Geld. Ja. Zu dem Zeitpunkt war dann klar, okay, wir müssen eine eigene Hardware auf die Beine stellen. Wie machen wir das?
Ja.
Und durch die Erfahrung, die auch Christopher im Fördermittelbereich mit sich bringt, sind wir dann den Weg gegangen.
Mhm. Gab es Überlegungen, irgendwas, das Geld von anderen Quellen zu bekommen, wie Venture Capital oder sowas in die Richtung? Habt ihr das auch angeschaut?
Es gab Gespräche dazu. Aber es hat halt auch einen faden Beigeschmack, da noch weitere Leute dazu zu holen, Investoren. Mir persönlich würde dann dieser Freiraum und das, warum ich Unternehmer bin, fehlen, weil ich dann doch von jemandem anderen gesteuert werde, angetrieben werde und da Ziele und Sachen erreichen muss. Hier kann ich frei agieren.
Ja.
Hier behalten wir quasi das Steuer in der Hand und die Kontrolle über das Unternehmen und können über Fördermittel finanziert das ganze Thema vorantreiben. Ja.
Und um ein Gefühl zu bekommen, wie reif V2X ist auf dem Markt zurzeit, kannst du vielleicht ein bisschen erklären, so, wer sind die Konkurrenten in diesem Bereich und so wie weit ist V2X, wie reif ist es und wann werden der Otto-Normalverbraucher davon profitieren können?
Also der Otto-Normalverbraucher profitiert, kann heute schon davon profitieren. Wie ich eben sagte, Automobilfirmen wie ein Volkswagen, die bringen das schon in Serie, Städte rollen so ein Thema auch schon aus. Und es gibt Anwendungen, die heute schon laufen. Warnmeldungen vor stehen gebliebenen Fahrzeugen, Warnmeldungen vor Pannen, Warnmeldungen vor Baustellen. Das wird noch ein bisschen brauchen, bis es ausgerollt wird, weil umso mehr Fahrzeuge auf die Straße kommen, umso mehr können dann auch miteinander kommunizieren.
Ja, genau. Man braucht einen gewissen Aufbau vom Knoten im System, damit Daten zustande kommen. Ne?
Genau, weil wenn nur ein Fahrzeug rumfährt und mit niemandem kommunizieren kann, ist das natürlich zu wenig. Aber das ganze Thema ist im Aufschwung. Wie gesagt, wir erleben das anhand der Städte, die jetzt immer mehr ausrüsten. Stadt Hamburg hat mittlerweile, glaube ich, über 200 Kreuzungen. Stadt Kassel hat über 50% der Lichtsignalanlagen. Okay. Alles schon vernetzt, alles schon ausgestattet mit V2X. Und es gibt noch viele, viele andere Städte in Deutschland. Und das Thema nimmt jetzt immer mehr Aufschwung.
Mhm. Und brauchen wir, als letzte Frage zum Thema V2X, brauchen wir ein flächendeckendes System oder reicht es zum Beispiel, wenn 50% der Ampel ausgestattet sind zum Beispiel?
Ja, umso mehr da ist, was kommunizieren kann, umso besser.
Ja.
Daher, es wird ab einem gewissen Prozentzahl an Ausstattung schon zu Effekten führen, weil sich die Verkehrsteilnehmer auf der Straße natürlich auch gegenseitig beeinflussen. Mhm. Wenn 2-3 Fahrzeuge eine Warnmeldung bekommen auf der Autobahn und dann schon abbremsen, dann wird automatisch der Verkehr dahinter auch schon abbremsen.
Genau.
Ja, das heißt, es müssen nicht 100% ausgestattet werden, aber umso mehr, umso besser
natürlich. Ja, genau. Super. Leo, Christopher, vielen Dank für die bisherigen Einsichten. Wir kommen wieder auf euch zu. Jetzt kommt unsere regelmäßige Rubrik auf eine Wellenlänge mit, in der ich unsere Gäste frage, wer aus unserer Industrie maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sie in die Welt der Technik eingestiegen sind. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Vorreiter der Technik für diese Show vorstellen. Der Amerikaner Paul Galvin war zusammen mit seinem Bruder Joseph Gründer von Galvin Manufacturing Corporation. Die Firma hat jahrelang Erfolg mit Netzteilen gehabt, die als alternative Stromquelle für batteriebetriebene Funkempfänger verkauft wurden. Dann kam in 1930 die Great Depression, verursacht durch den US-Börsenkrach Schwarzer Donnerstag. Trotz der schwierigen geschäftlichen Lage sah Paul einen Markt für einen Funkempfänger, der robust und klein genug war, ins Automobil installiert zu werden. Das Gerät ist sein Studebaker-Auto installiert worden, damit er es auf einem Kongress vorstellen konnte. Zum Glück kam das Gerät gut an und er ist mit vielen Aufträgen nach Hause zurückgekehrt. Aber der Name seiner Firma hat ihm nicht mehr gefallen. Zu diesem Zeitpunkt war die Verkleinerungsform Ole sehr beliebt. Es gab ein selbstspielendes, aufrechtes Klavier namens Pianole und die neu eingeführten Wachsmalstifte Crayola haben Schüler mit leuchtenden Farben für ihre Bilder versorgt. Paul entschied sich, das Wort Motor mit Ole zu verbinden und damit entstand die neue Marke für den Hersteller dieser Funkempfänger für Automobile, Motorola. So, Christopher, Leo, mit wem steht ihr auf gleichem Wellenlänge? Vielleicht fangen wir hier auf diese Seite an.
Okay. Ja, also meine Industrie ist ja Fördermittel und ich habe mir da niemand anderen ausgesucht als George Marshall, den man vielleicht auch mit dem Marshall-Plan richtigerweise auch verbindet. Also im Grunde ein Förderinstrument, ein Fördermittel, das nach dem Zweiten Weltkrieg ganz maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Europa sich schnell von den Kriegsfolgen erholen konnte, dass viele Firmen wieder wachsen konnten. Und also aus meiner Sicht ist ein wesentlicher Teil unseres Wohlstandes heute auf diese Initiative zurückzuführen. Und in vielen europäischen, aber auch national deutschen Fördermitteln stehen nach wie vor Gelder des Marshall-Plans oder des European Recovery Funds, wie er auch genannt wird, dahinter. Insofern eine großartige Leistung und auch mit ein Garant wahrscheinlich für so lange Friedenszeiten bei uns. Ja,
super, eine gute Wahl, finde ich. Und Leo, was wärst du ausgewählt?
Ich habe da Elon Musk ausgewählt, vor allem aber mit Tesla bringe ich ihn da sehr in Verbindung. Denn wenn man mal auf die Geschichte von Tesla guckt und wie Tesla sich entwickelt hat, wie sie sich darauf fokussiert haben, Elektromobilität voranzutreiben und quasi den alteingesessenen großen Konzernen der Automobilindustrie eigentlich gezeigt haben, wie Elektromobilität funktioniert und das ganze Thema auch vollumfänglich durchdacht haben, nicht nur ein Elektroauto zu bauen, sondern auch die entsprechende Ladeinfrastruktur gleich mit aufzubauen und so Elektromobilität halt vorantreiben und meiner Meinung nach jetzt auch den großen Automobilfirmen quasi vorweggefahren sind. Auch das ganze Thema, das Auto als Software auf Rädern zu sehen, wo ich das Gefühl habe, jetzt ziehen erst die Großen quasi nach, nachdem sie gesehen haben, wie Tesla das vorgemacht hat. Ähnliche Ansätze fahren wir auch mit unserer V2X-Technologie.
Ja, genau,
mit unseren
Produkten.
Wir versuchen, das Thema vollumfänglich, aber mit klarem Fokus nach vorne zu treiben. Ja. Viele unserer Marktbegleiter und Konkurrenten machen das als Nebenbei-Thema. V2X-Kommunikation, wir haben da vollen Fokus drauf und versuchen es anders anzugehen. Anders zu durchdenken und da innovativere und bessere Lösungen für unsere Kunden zu liefern.
Super. Oh, vielen Dank an euch beiden. Ich glaube, unsere Zuschauer werden eure Auswahl auch zustimmen. So, jetzt geht's weiter mit unserem Thema des Erwerbens von Fördermitteln für Hardware-Startups. Und hier möchte ich sofort auf Christopher angehen. So manche Startups können so Sachen wie Bootstrapping benutzen, um ihre Geschäftsidee zu finanzieren. Das ist eine klassische Art und Weise. Das heißt, sie nehmen Eigenkapital oder fragen eine reiche Onkel oder Tante irgendjemand und versuchen dann ja damit ihre Vorhaben zu gründen und die Kosten abzudecken. Aber wir wissen selber in unserem Feld, so Medizingeräte, da brauchen ein Jahrzehnt auf den Markt zu bringen. So was Kompliziertes, wo man wirklich jahrelang durchhalten muss, bevor der Markt tatsächlich reif ist oder das Produkt tatsächlich serienreif ist. Ja, das kann man nicht aushalten. So, welche Geldquellen stehen Startup zur Verfügung?
Mhm. Ja, die Wege, die können lang sein. Fördermittel als öffentliche Finanzierungsquelle sind sicher etwas, was für viele zumindest ergänzend auch in Frage kommt. Ja. Mhm. Und also wenn man das ganz von vorne sich mal anguckt, dann ist für den oder die Gründer sicher eine Option, so etwas wie den sogenannten Gründerzuschuss zu nutzen. Ja, das ist im Grunde das einfachste Förderinstrument ganz am Anfang, bevor man noch gegründet hat. Der Gründerzuschuss ist im Grunde ein Instrument, das über die Agentur für Arbeit zur Verfügung gestellt wird, wo nichts anderes passiert, als dass 6 Monate Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 umgewandelt wird in den Gründerzuschuss. Also man bekommt genau das, Arbeitslosengeld 1 von der Höhe plus 300 Euro zur Deckung von Versicherungsleistungen, Sozialversicherung, Krankenversicherung und kann damit erste Schritte setzen. Gut, was wird da übrig bleiben? Ne? Über 6 Monate sind das vielleicht 12.000 Euro, die bei einem ankommen.
Ist nicht viel. Ne?
Ist nicht viel, aber in der Zeit sich zu konzentrieren auf sein Thema und keine anderen Verpflichtungen zu haben, ist zumindest schon mal ein erster Schritt. Und wenn du dir das als Team vorstellst, 3, 4 Gründer, die das gemeinsam machen, dann bist du schon mal bei 50.000 Euro als Finanzierungsbeitrag, was jetzt auch wieder nicht nichts ist.
Genau. Ja? Und damit kriegt man Zeit, um klar auf ein Projekt zu fokussieren und es ist nicht abgelenkt von, wie versorge ich meine Familie diese Woche.
Ja, oder zumindest sich selbst für die Familie, ist die Frage, ob es
schon
reichen wird.
Ja, genau.
Das ist also eine Komponente.
Ja.
Und die steht auch wirklich jedem zur Verfügung und wird auch gut genutzt. Ja. Wer sich damit schon mal beschäftigt hat, der wird feststellen, es ist aber eine Ermessensleistung der Agentur für Arbeit. Das heißt, man kriegt es nicht zwingend. Da empfiehlt es sich in Richtung von Gründercoachings und Ähnlichem zu schauen, um zu signalisieren, dass man das mit der Gründung auch wirklich ernst meint. Mhm. Und dann funktioniert das in der Regel auch. Was kann man noch tun? Man kann, wenn man sich, du hast ja schon das Beispiel erwähnt, vom reichen Onkel, ja, also was hört man da oft? Die 3 F, Friends, Family and Fools, die erste Kohle in so eine Bude reinstecken. Dann lässt sich deren Invest, wenn es in Eigenkapital fließt, ein bisschen hebeln. Ja, also es gibt den Invest-Zuschuss Wagniskapital, ein Instrument des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, das über die Bundesanstalt für Ausfuhrkontrolle verwaltet wird. Und das innovativen Unternehmen die Möglichkeit gibt, Investorengelder mit 15% zu diskontieren. Also der Investor bekommt 15% seines Invests vom Staat zurück, ohne Gegenleistung. Ja, also das ist nicht zurückzahlbar oder sonst was. Es waren 25%, da muss man schon sagen, kein gutes Zeichen. Jetzt hier auch in Deutschland für die Startup-Finanzierung leider. Jetzt seit März sind es nur noch diese 15%. Aber immerhin, 15%, wenn du dir vorstellst, na, da ist, kriegst du vielleicht 200.000 Euro mobilisiert aus diesem näheren Umfeld, sind das 30.000 Euro, wo du vielleicht dann die Investoren dazu bewegen kannst, mehr zu geben. Ja, also sagen, hey, es kostet, also ich krieg die ganzen 200.000, du kriegst 30 zurück, pack doch was drauf und dann kostet sich immer noch nur die 200.000.
Ja.
Und da kann man dann schon ein bisschen was damit auch tun. Wichtig ist für weitere Fördermittel, dass man ein bisschen Fleisch an den Knochen kriegt oder Substanz in das Unternehmen im Sinne von, ja, was steht für Wege offen? Ähnlich wie wir es ja auch gemacht haben, dass wir Dienstleistung und Projektgeschäft gemacht haben, dass wir also Umsätze erwirtschaftet haben darüber, dass wir nicht ein fertiges Produkt verkauft haben, sondern dass wir im Grunde unser Know-how, unsere Arbeitsleistung über Projektgeschäft verkauft haben.
Mhm.
Die große Problematik dabei, die wir ja auch sehr, sehr, sehr leidvoll auch erlebt haben, ist, du kommst dann sehr schnell in so einen Teufelskreis, wo das Projektgeschäft und die Kunden, die auf einmal dann Ansprüche haben,
ja.
und die ganz viel von deiner Zeit und deinen Leuten wollen, im Konflikt steht mit der Produktentwicklung.
Genau.
So, und dann hast du ja immer Pest oder Cholera, wofür du dich entscheiden kannst. Nehme ich ein bisschen Umsatz ein, vergrößere meine finanzielle Reichweite oder bediene ich meine Produktentwicklung, von der ich ja eigentlich in Zukunft noch viel mehr erwarte.
Ja.
Das ist dann ein schwer zu lösender Trade-off, in dem man da hineinkommt. Aber manchmal alternativlos, wenn du keine anderen Finanzierungsquellen dir erschließen kannst. Was kannst du noch tun? Du kannst dir über die Kreditanstalt für Wiederaufbau einen Startkredit holen bis zu 125.000 Euro. Aber da sind wir dann sofort in dem Bereich Kredit. Ja, also die Bank will den zurückhaben mit Zinsen. Du musst dich dafür verbürgen. Wenn die Nummer schief geht, dann stehst du auch ohne Firma immer noch mit Schulden da.
Ja.
Also das ist dann doch ein Weg, der für viele auch ziemlich heiß ist und wo erstmal hohes Vertrauen in, dass das Gelingen wird da sein muss.
Ja.
Also man relativ weit in dem Prozess sein muss. Was du dann auch tun kannst, ist, du kannst dich an die Landesinnovationsstellen, die in jedem Bundesland existieren, oder Landesinvestitionsbanken wenden, die in der Regel Innovationsprogramme mit Seed-Charakter haben, also wo ganz frühe Investments auch unterstützt werden, wo das über offene Beteiligung oder stille Beteiligung erfolgt, wo das teilweise auch wirklich über Zuschuss erfolgt. Da sind Ticketgrößen zwischen 75 und 250.000 Euro als Zuschuss lukrierbar. Mhm. Ja, und wenn du jetzt so anfängst zusammenzurechnen, dann sind wir jetzt schon in der Größenordnung von 500.000, die du auf diese Weise durchs Zusammenstoppeln verschiedener Instrumente dann auch bewegt bekommst. Ja. Und mit dem Geld musst du halt gucken, dass du zumindest sowas wie ein Minimum Viable Product oder ähnliches an den Start bringst, zeigen kannst, dass dein Ansatz funktioniert und bestenfalls mindestens dahin kommst, dass du Problem-Solution-Fit, idealerweise auch erste Anzeichen von Product-Market-Fit dann auch darstellen kannst. Begleitet wird das Ganze ohnehin, da sind wir wieder dann eher in unserem Feld, dass du auch Message-Market-Fit, also wie kommunizierst du über das, was du da tust? Ja. Und das geht ja nicht nur in Richtung Kunden, sondern auch in Richtung Geldgeber, wo Investoren, aber auch öffentliche Förderstellen schon Stakeholder sind, die man mit im Kopf haben sollte.
Das heißt, so die klassischen, die viele kennen, sind so Venture Capitalists, Business Angels und so weiter. Die sind auch mögliche Quellen, aber ich habe verstanden, die warten lieber ab, bis eine Firma zum Teil zumindest beweisen kann, dass es ein Geschäft machen kann und hoffentlich auch ein gewisser Gewinn, oder?
Ja, also ich will niemanden jetzt Fördermittel als die Lösung für alles verkaufen. Ja. Fördermittel sind bürokratisch, langsam und können echt Kopfschmerzen verursachen. Ja. Aber guck dir mal unsere Finanzierungssituation insgesamt an. Ja. Zinsen sind hoch, ja. Investoren für die letzten Jahre ziemlich zurückhaltend gewesen. Klar, wenn du mit einem profitablen SaaS-Startup mit 95% Marge um die Ecke kommst, schmeißen sie dich immer noch mit Geld zu. Ja. Aber so eine Hardware-Nummer, wo niemand weiß, ob das funktionieren wird, hohe Risiken, Leo hat es ja im ersten Teil zum Teil sehr schön auch dargestellt, da gibt es nur wenige Investoren, die das gut verstehen und die dann den Markt halt auch nach ihrem Belieben steuern können. Ja. Ja.
Also die müssen auch bereit sein, abzuwarten, bis es tatsächlich
brauchen startet, lange Geduld, treiben dich dann aber auch vor dir her. Mhm. Und was du dir auch klar sein musst, so ein Venture Capital ist möglicherweise die teuerste Finanzierung, die du überhaupt nur kriegen kannst. Mhm. Weil was tust du denn? Du gibst dem Investor einen Teil deines Unternehmens. Das ist unter Anführungszeichen gut, wenn es schief geht, du hast dann keine Schulden. Ja? Ja. Der geht mit ins Risiko. Mhm. Das kannst du aber auch von öffentlichen Fördermitteln bekommen. Ja? Da gibt es Wege. Wenn es aber gut geht, dann hast du dem Investor 20% von deinem Unternehmen, das vielleicht hunderte Millionen Euro wert sein wird, für ein paar hunderttausend Euro gegeben. Jetzt wollen wir nicht über Zinsen sprechen. Ne? Wenn man die sich ausrechnet, sind wir tausendfaches, was da teilweise du dann dafür bezahlst, für dieses Geld. Also es ist, wenn es funktioniert, die teuerste Art, sich zu finanzieren. Ja. Ich glaube, den Sweet Spot zu treffen, ne? Das kannst du das eh nicht von vornherein planen. Aber gut ist es, sich frühzeitig mit dem Thema Finanzierung auseinanderzusetzen, sehr früh mit dem Thema Fördermittel anzufangen, weil langsames Instrument.
Ja.
Und wenn du schnell Kohle brauchst, dann klappt's nicht. Ja.
Ja.
Aber wenn du's gut mitdenkst, es ist nicht rückzahlbar, in den meisten Fällen keine Zinsen drauf, es wird keine unmittelbare Gegenleistung erwartet. Also diese Faktorkombination kriegst du halt sonst nirgendwo, um die ersten Schritte zu finanzieren.
Genau. So, vielleicht kannst du jetzt erklären, was genau ist Fördermittel? So, du hast gesagt, du musst es nicht zurückbezahlen, aber so was sind die Erwartungshaltungen von denjenigen, die das Geld zur Verfügung stellen? Ein bisschen so einen Überblick schaffen, was da draußen ist an Fördermitteln und was damit verbunden ist.
Lass uns zunächst das Wer aufgreifen als Frage. Wer stellt Fördermittel zur Verfügung? Du kannst die kriegen auf drei Ebenen. Es macht Sinn, in deinem Nahbereich anzufangen, das Bundesland, in dem du ansässig bist.
Ja.
In jedem Bundesland, wenn du Förderung Bayern eingibst, da wirst du fündig, da gibt es hunderte Programme, an denen du dich orientieren kannst. Wir selbst haben so eine Fördersuchmaschine entwickelt unter förder-finder.de, wo man einfach sein Thema eingibt und dann sofort hunderte Vorschläge kriegt, was in Frage kommen könnte. Bundeslandebene, da fange ich an, da habe ich am ehesten Ansprechpartner, die ich anrufen kann, wo es den Bezug gibt, hey, ich bin hier in Bayern, du bist in Bayern, lass uns mal reden, was wäre denn da möglich? Und sich diese Beratung zu holen, die ist in der Regel kostenfrei, das funktioniert sehr gut. Zweite Ebene, die nationale Ebene, also Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wären hier Fördergeber, die in Frage kommen. Aus unserer Sicht ist die Bundesebene der Sweet Spot, weil die Töpfe am größten sind. Mhm. Also du läufst nicht in das Problem, dass irgendwann die Fördermittel alle sind und dein Antrag hinten runterfällt, weil nicht mehr genug Geld da ist in diesem Jahr.
Okay. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Punkt, weil es gibt nur eine gewisse Menge Absolut. Im Topf.
In vielen Fällen ist das so. Nicht überall. Ja. Auch da unterscheiden sich die Programme. Aber am auskömmlichsten ausgestattet, mit teilweise Milliardenbeträgen, sind sie auf Bundesebene.
Ja.
Und vielleicht finanziell noch attraktiver die europäische Ebene, die aber in der Regel mit so viel Bürokratie und Antragsaufwand verbunden ist, dass wir es da nicht in erster Linie empfehlen anzufangen. Also dort gibt es natürlich auch viel zu holen, aber gerade wenn du am Anfang stehst, die nationale Ebene und die Bundeslandebene, dort ist es sicher der sinnvollste Weg, so einen Start zu setzen. So, und dann, wie funktioniert dieser Mechanismus, wenn wir jetzt mal den Gründerzuschuss außen vor lassen über die Agentur für Arbeit? Gehen wir mal davon aus, dass dann ein Unternehmen gegründet, es gibt beispielsweise eine GmbH, mit der du dann deine Geschäfte und die Entwicklung weiterverfolgst. Dann wird dieses Unternehmen derjenige sein, der Fördermittel beantragt. Tun musst du es halt als Geschäftsführer, als Gründer. Aber die Firma ist die rechtliche Einheit, die dann die Fördermittel bekommt. Du wendest dich in der Regel am besten telefonisch erstmal an die ausgewählten Fördergeber, die für dich in Frage kommen, die du über so Suchmaschinen, wie ich sie genannt habe, identifizierst. Lässt dich telefonisch beraten und hast dann in der Regel eine Antragsstrecke, wo du so eine Projektskizze, nennt sich das, meistens zu schreiben hast. Das kannst du dir vorstellen wie ein Businessplan. Ja? Also du beschreibst deine Idee, den Markt, die Risiken, den finanziellen Aufwand, den zeitlichen Ablauf, die Verwertungsperspektive und so weiter und so fort. Auf 8 bis 20 Seiten, üblicherweise in Deutschland. Und dann gibt es Zahlen, Daten, Fakten dazu. Wie viel Umsatz erwartest du mit? Wie sieht die Margensituation aus? Welche Kosten sind damit verbunden? Und das reichst du ein und kriegst dann in den meisten Fällen innerhalb von 6 bis 12 Wochen eine Rückmeldung, ob das klappt oder nicht.
Ja, ja, und diese Ansprechpartner, die im Internet zu verfinden sind, wenn wir solche Leute anrufen, sind sie in der Regel gut informiert über ihr Geschäftsfeld? Oder, weil ich kann mich schwer vorstellen, dass jeder versteht, was V2X ist, zum Beispiel. Oder ist es doch der Fall, dass die verstehen, worum es geht in ihrem Bereich?
Das brauchen sie gar nicht. Also nicht ins letzte Detail.
Ja, genau, ja.
Du solltest sowieso in der Lage sein, deine Idee auch deiner Oma zu erklären.
Ja.
Also wenn das nicht funktioniert, dann nochmal das als Hausaufgabe mitnehmen.
Genau, das erste Schritt.
Und dann vermittelst du es auch so einem Sachbearbeiter in der Förderstelle.
Ja.
Das funktioniert dann schon. Die sehen ja laufend viele solcher Ideen. Und auf das letzte technische Detail kommt es da nicht an. Eher um die Frage, das, was wir da vorhaben, wie wir dastehen, wie unsere Gesellschaftsstruktur ist. Sind wir schon eine GmbH? Wann haben wir gegründet? Wie alt ist das Unternehmen? Was haben wir sonst für Finanzierungsoptionen? Weil das auch ist eine wichtige Information. Man bekommt in der Regel nicht 100% Fördermittel. Ja? Also von den Kosten, die so eine Entwicklung mit sich bringt, werden dir vielleicht 50, 60, wenn es gut geht, 70% dazugegeben. Mhm. Aber es bleiben ja immer noch die übrigen 30 bis 50%, die du selbst aufbringen musst.
Ja.
Und diese Frage nach der Bonität, nennt sich das dann letzten Endes, bist du in der Lage, diesen Eigenanteil zu stemmen. Niemand möchte, dass du aufgrund von Fördermitteln schneller pleite wirst. Ja?
Ja, genau.
Deshalb wird diese Frage sehr genau angeguckt. Und auch dafür musst du die Antworten überlegen, die dann aber zum Beispiel aus so Bereichen kommen können wie Family, Fools, Friends oder auch Investoren, wenn du dort signalisieren kannst, pass auf, ich kenne mich mit Fördermitteln aus, Klammer auf, oder ich habe Kontakt zu so einer Bude wie die von Christopher, die mir dabei helfen, dann ist es auch leichter, Investorengelder zu mobilisieren, weil die auch realisieren, ich gebe dem 500.000, der mobilisiert nochmal 500.000 Fördermittel, ja, dann verdoppel ich ja das, was ich an Effekt erzielen kann mit meiner Investition.
Ja, und damit sind die Risiken hoffentlich geringer.
Risiken geringer, der Impact, den die Finanzierung macht, größer, man kann schneller vorankommen, früher in den Markt eintreten, denn auch Geschwindigkeit, also das richtige Maß an Geschwindigkeit, aber irgendwann, wenn dann so ein Markt Fahrt aufnimmt, und das merken wir jetzt bei dem, was Leo in dem ersten Teil erzählt hat, hätten wir unser Produkt jetzt nicht zur Verfügung, dann wären wir ganz schön, ich will gar nicht sagen, was mir da für ein Wort einfällt.
Ja,
also das wäre doof.
Ja, genau. man stellt irgendwann fest, wie wir schon gesagt haben, bei der Hardwareentwicklung, man muss Ausdauer haben und Geld braucht man, um Platinen zu bestellen, Hardware zu beschaffen, Testsystemen zu bauen oder Tests auszuführen. Deckt Fördermittel all diese Dinge ab oder ist die Idee, weil ich kenne ein paar Leute aus der Industrie, die auch Fördermittel beantragt haben, und ich habe das Gefühl, nur so Forschung wird gefördert. Wenn am Ende irgendwas entsteht, was ich dann später verkaufen kann, ist alles schön und gut, aber das Fördermittel wird nur für die Forschung, eine Vorarbeit quasi zur Verfügung gestellt. Stimmt das?
Ja, da ist was Wahres dran. Das ist aber sehr viel Darstellungssache.
Okay.
Also in der Regel ist es so, es gibt ja dieses Konzept von Technology Readiness Levels. Ne? Also wie nah am Markt bist du? Wenn du 8 bist, dann bist du bei der Markteinführung. 0 wäre Grundlagenforschung.
Ja.
Und es geht in der Regel um vorwettbewerbliche Aktivitäten. Also die Fördermittel dürfen im europäischen Recht den Wettbewerb nicht unmittelbar verzerren oder beeinflussen. Das heißt, Forschung, ja, der volle Begriff ist Forschung und experimentelle Entwicklung in der Regel. Und dort liegt dann der Segen in der experimentellen Entwicklung. Also wenn wir jetzt über Hardwareentwicklung nachdenken, dann werden wahrscheinlich die wenigsten Grundlagenforschung betreiben. Mhm. Aber viele werden einen Use Case adressieren wollen mit wahrscheinlich vorhandener Technologie und Komponenten, die schon da sind, die aber neu zusammengestellt, neu integriert, eine spezifische Lösung mit ganz individuellen technischen Herausforderungen lösen. Das ist die Innovation, und dafür experimentelle Entwicklung zu betreiben, lässt sich sehr gut fördern,
ja.
So wie das bei uns ja letzten Endes auch gelaufen ist.
Ja. Genau.
Ja. Zeit ist das wichtigste Gut für Gründer, ja, so, weil jede Minute, die ich nicht in meine eigene Idee und die eigene Entwicklung investiere, das ist verlorene Zeit. Aber es gibt so Fristen, es gibt, wie du schon gesagt hast, viele Formulare auszufüllen und vielleicht einen eigenen Businessplan umzukrempeln, damit es für einen bestimmten Fördermittelantrag passend ist. Wie hilfst du dann oder wie kannst du helfen, um diese zeitaufwendige Elemente zu sparen?
Ich glaube, den größten Effekt haben wir dort, wo wir für Orientierung sorgen. Weil du kannst dich in diesem Förderdschungel, ne, um das zu konkret zu machen, es gibt über 5000 Programme in, wow, Deutschland. Du kannst dich, okay, echt verrennen. Und so wie wir damals angefangen haben, vor über 10 Jahren, die ersten 3 Jahre, also doofer und guterweise ist bei uns der erste Antrag hat funktioniert.
Mhm.
Und ich dachte mir, wow, more of the same, ja? Und habe Anträge geschrieben wie blöd und habe nur mir blutige Nasen geholt. 3 Jahre lang.
Wow.
Wirklich so, also die Geduld musst du dann auch erstmal mitbringen. Aber wir haben auch viel dabei gelernt. Ne? Wie formulierst du das? Wie liest du so eine Bekanntmachung? Was meinen die damit? Was muss so ein Antrag umfassen? Welche Wörter sollst du auf keinen Fall verwenden? Und, mhm, so weiter und so fort.
Ja.
Also diese erste Frage, welche Fördermittel haben denn im Hinblick auf Aufwand, den ich reinstecke, Mittel, die ich bekommen kann, und Wahrscheinlichkeit, mit der ich die bekomme, diese Faktoren in einer sinnvollen Relation zueinander zu sehen und das vorab einschätzen zu können. Mhm. Nicht auf die Nachkommastelle genau, aber zu wissen, habe ich da jetzt eine 10%ige Chance oder ist es eine 80%ige Chance? Und das macht den großen Unterschied. Das, mhm, ist eine Erfahrung, die wir mitbringen und die wir auch nach dem ersten Sondierungsgespräch ganz gut vermitteln können. Mhm. Ja, da ist noch kein Aufwand groß mit da verbunden. Und dann kann sich der Gründer oder das Unternehmen auch entscheiden, ist es mir wert, mich da in dieses Thema so reinzufuchsen, dass ich diese Anträge selbst schreibe?
Mhm.
Das kann grundsätzlich jeder tun.
Ja.
Oder ist es so, wie du richtig sagst, Zeit als knappes und wertvollstes Gut. Ich nehme die Abkürzung, ich hole mir den, der das täglich macht und arbeite da zusammen, nehme dafür ein bisschen Geld in die Hand, ja, aber komme zeitlich deutlich schneller voran.
Genau. Ja. Und ist es möglich, auch gleichzeitig mehrere Anträge einzureichen, und kann man für so 3 Fördermitteltöpfe benutzen oder muss man immer für eine entscheiden, obwohl vielleicht man 3 Zusagen kriegt?
Ich möchte damit jetzt nicht auf die hauen, ja, aber wir haben genutzt 19 über, ja, die Zeit in 10 Jahren, wir nutzen aktuell 8 parallel. Und wir haben in Summe 7,3 Millionen Euro an Fördermittel für die Entwicklung, die Leo gezeigt hat, hier, ja, eingeworben.
Ja.
Bei den Anträgen musst du vorsichtig sein, dass du das thematisch auseinanderziehst. Das gleiche Thema, die gleiche Entwicklung in 3 verschiedenen Anträgen gleich zu verwenden, mhm, ist untersagt.
Ja, okay.
auch da gilt es wieder, dass die Projekte richtig zu scopen, darzustellen und das einfach auseinanderzuziehen. Und dann kannst du auch ein Metavorhaben in drei Teile untergliedern und in drei verschiedene Kanäle schieben. Sequenziell oder sich auch schon von vornherein eine Strategie zurechtzulegen, dass man sagt, naja, es gibt eigentlich kein Fördermittel, wo du 100% Erfolgschance hast. Das heißt, dass der Misserfolg, wie plane ich den ein? Was mache ich dann? Recycle ich dann den Antrag, verwende ihn wieder für ein anderes Programm, probiere ich es ein zweites Mal, habe ich ein anderes Förderinstrument, das ich dann nachschieben kann? Wie viel Zeit verliere ich auf dem Weg? Das macht eine Fördermittelstrategie aus, wenn man dann so möchte, die man mit uns auch gut erarbeiten kann. Mhm. Ja.
Und stehen diese Fördermittelprogramme immer zur Verfügung oder gibt es ab und zu neue und ersetzen andere Programme?
Also es gibt beides. Es gibt Programme, die möglicherweise themen- oder branchenspezifisch nur über einen gewissen Zeitraum zur Verfügung stehen. Konkretes Beispiel könnte man hier nennen, KI vor KMU war ein deutsches Programm von 2013 bis 2023, weil da künstliche Intelligenz halt sehr... Wir sagen gerne so die aktuelle Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ja, ne? Also das muss man machen und dann ist man dabei. Genau. Aber dann ist es irgendwann so Mainstream, dass man kein spezifisches Fördermittel dafür mehr braucht. Und andere Programme, und die empfehlen wir im Grunde auch als erstes in den Blick zu nehmen, sind sozusagen Evergreens, stehen also immer zur Verfügung. Und was auch wichtig ist, bieten die Möglichkeit, dass du immer einen Antrag stellen kannst. In manchen Programmen ist es so, dass es Stichtage gibt. Ja? Mhm. Also dass du wie in einem Programm wie KMU Innovativ nur zum 15. April oder 15. Oktober einreichst. Bis dahin musst du es dann gemacht haben. Und alle, die bis dahin eingereicht haben, werden dann verglichen miteinander und nur die Besten bekommen was. Das reduziert die Erfolgswahrscheinlichkeit, was nicht so schön ist. Programme wie die Forschungszulage oder das zentrale Innovationsprogramm im Mittelstand sind branchen- und technologieoffen, stehen immer zur Verfügung. Du kannst jederzeit einen Antrag einreichen. Die Antragsprüfung läuft relativ schnell. Die Erfolgsquoten sind vergleichsweise sehr hoch, bei der Forschungszulage 80%, bei zentralen Innovationsprogramm Mittelstand so in der Gegend 60-65%. Und es sind beides Programme, die, würde ich sagen, auf jeden Fall gekommen sind, um zu bleiben, die also auch über lange Jahre noch zur Verfügung stehen werden. Ja.
Lassen wir kurz davon ausgehen, dass wir haben zusammen ein Projekt eingereicht, um an Fördermittel zu kommen. Und wir haben dann endlich eine positive Antwort erhalten. Kriege ich dann sofort das gesamte Geld oder wird das Geld so stückweise ausbezahlt über Monaten, Jahren? Und kommt irgendjemand monatlich vielleicht vorbei, um zu sehen, was wir damit tatsächlich machen?
Also ganz am Anfang komme ich mit dem Geldkoffer.
Okay.
Nicht?
Okay.
Aber ich komme vorbei und gratuliere uns. Hast dich schon gefreut? Nein. Also der Regelfall ist, dass du alle drei Monate eine Abrechnung machst und dann eine Auszahlung bekommst für die in diesen vergangenen drei Monaten angelaufenen Kosten. Ja, dann kriegst du da deine 50-60%
Zuschuss. Genau. Das heißt, ich muss kontinuierlich darauf achten und eine gewisse so System haben, damit wir es abbrechen können.
Ja. Das ist ein überschaubarer Aufwand. Ne? Also diese Zahlungsanforderung nennt sich das dann. Das ist eine Seite, die man ausfüllt. Das geht schon. Mhm. Ja, die meisten Programme erwarten zusätzlich einmal jährlich einen Zwischenbericht. Was ist gelaufen? Wie sieht's aus? Welche neuen Erkenntnisse haben sich vielleicht ergeben und einen Abschlussbericht zum Ende der Laufzeit, die häufig 2 bis 3 Jahre umfasst, wo man dann schon ein bisschen mehr papierschmutzig machen muss. Ja. Ausnahme ist da auch wieder diese Forschungszulage, die ich erwähnt habe, die als einziges Programm eine rückwirkende Fördermöglichkeit über die letzten 4 Jahre bietet und die also wirklich denkbar schlank ist, was dieses ganze Antragswesen und Reporting anbelangt. 2 Seiten Antrag, kein begleitendes Reporting. Also schlanker geht's nicht, da hat man in Deutschland auch mal wirklich was Bürokratie-Schlankes hingestellt. Ja.
Ja. Wenn eine Firma überlegt, einen Fördermittelantrag einzureichen als die Lösung für das Problem, wofür sie stehen, ein Vorhaben zu finanzieren, was sind deine so Top-Tipps, was sollen sie im Kopf haben, bevor sie loslegen?
Also vieles ist identisch mit einem guten Businessplan. Ja? Also eine klare Sicht drauf zu haben, wo möchte ich hin, was möchte ich realisieren, was ist meine Vision und ein Verständnis dafür, was braucht der Markt. Ne? Also so wie Leo am Anfang da auch geschildert hat, Nachrüstlösung war der erste Gedanke, wo wir dank Leo auch ein gutes Verständnis haben, wie kann man an diesen Markt rankommen, wie kriege ich das Zeug dann eingebaut, wer verkauft das und so weiter und so fort. Das gilt also auch für das Thema Fördermittel. Sich darüber im Klaren zu sein, hilft enorm. Zweiter Rat, den ich geben würde, ist, verwende Salamitaktik. Mhm. Was meine ich damit? Nicht sich ganz viel Arbeit antun und dann feststellen, ich habe am Ziel vorbeigearbeitet, sondern der erste Schritt, wenn du identifiziert hast, welche Förderstellen kommen in Frage über so Suchmaschinen, die dir da helfen können, dann ruf dort an. Mhm. Und ich weiß, das ist ein Rat, der jetzt gerade, wenn wir hier über Hardwareentwickler vielleicht sprechen, zu Schweißausbrüchen führt, ja, weil man will ja jetzt nicht als zum Telefonhörer, aber es bringt dich so viel weiter,
ja,
dass du dir wahnsinnig viel Arbeit ersparen kannst, wenn du diesen Anruf tätigst. Mhm. Und wenn du Glück hast, triffst du auch noch auf jemanden, der deine Idee geil findet und der dir helfen will. Und dann kommst du so viel weiter, weil du Ratschläge kriegst, kostenfrei. Wohin sollst du dich wenden? Was kommt für dich in Frage? Was macht Sinn? Also diese Anrufe sind wirklich Gold wert.
Ja. Ja?
Und es macht sehr viel Sinn, die zu tun. Mhm. Naja, und dann Salamitaktik auch weiterführen. Nicht sich dann, wenn man einmal so einen Rat gekriegt hat, in eine Richtung festlegen und dorthin rennen und erst ganz am Schluss wieder Feedback einholen, sondern im Austausch bleiben, in kleinen Iterationen, eine kurze Skizze von zwei Seiten. Die meisten Förderstellen regen das auch an, weil du wirst am Telefon dann meistens auch zu hören kriegen, ja, schreiben Sie mal was auf, zwei Seiten, vielleicht eine Visualisierung dazu von dem Gesamtsystem, wozu soll es dienen, was sind die Vorteile, mhm, und dann geben wir Ihnen da spezifisches Feedback. Ja. Das wären also die Top-Ratschläge, die mir dazu jetzt, ja, einfallen.
Vielleicht ein letzte Frage an dich, Leo. Du hast davon profitiert, mit Christopher zu arbeiten und hast auch mehrere Fördermittelanträge durchgemacht. Was ist deine Erfahrung? Warum hat es gut funktioniert?
Also meine Erfahrung damit ist, man kann dieses Instrument gut nutzen, um Ideen auf die Straße zu bringen.
Ja.
Es ist anstrengend, muss man dazu sagen. Ich bin sehr froh, jemanden wie Christopher da an der Seite gehabt zu haben, das gemeinsam zu machen, solche Anträge zu schreiben, und dann das Ganze in Richtung Produkt. Aber am Beispiel der Considered kann man sehen, es funktioniert.
Mhm. Ja, super, klasse. Ich freue mich sehr, euch beiden hier gehabt zu haben und dass ihr die Fragen beantwortet habt. Ich glaube, das wird unsere Zuschauer viel weiterbringen. Dankeschön.
Danke, Stuart.
Danke, Stuart.
So, das war's für diese Folge. Was haben wir gelernt? Nicht alle Startups sind gleichgestellt. Software-Startups können auf Open-Source-Bibliotheken zugreifen und sich auf kostenlose Cloud-Dienstleistungen stützen, bis ihr Produkt ein gewisses Stadium erreicht hat. Im Vergleich dazu müssen Hardware-Startups fast von Beginn an in Hardware Geld investieren, von Leiterplatten und Bauteilen bis hin zu Prüfständen und Zertifizierungen. Irgendwoher muss das Geld ja kommen. Fördermittel zu beantragen ist eine von vielen Lösungen. Damit werden Projekte unterstützt, die aufgrund hoher Risiken oder wirtschaftlicher Unsicherheit für andere Geldgeber wie Venture Capital nicht interessant sind. An solche Mittel zu kommen, ist aber schwer. Es gibt viele Konkurrenten, viele Formulare, die ausgefüllt werden müssen und häufig nur kurze Zeitfenster, in denen Fördermittel beantragt werden können. Firmen wie Considerate kennen sich aber in Fördermitteldschungel aus und können euch dabei unterstützen. Damit spart ihr euch Zeit bei der Beantragung, haltet alle Fristen ein und erhöht eure Erfolgschancen. Ein herzlicher Dank heute geht natürlich an meine Gäste Christopher Nigischer und Leo Mustafa für ihre Einsichten in die Welt der Hardware-Startups und Fördermittel. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte unserem Kanal ein Like, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpassen. Wir sagen auch Danke an unseren Sponsor Mauser, der diese Serie ermöglicht hat. Ich möchte mich auch im Namen meiner Gäste herzlich fürs Zuschauen bedanken und sagen, auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.